Die Sonne scheint, es ist warm und das ist wohl einer der besten Beweise dafür, dass der April uns endgültig verlassen hat und der Mai die Regie über das Wetter übernommen hat. Ihr hört Radio Tux Sendung 4 und mein Name ist Steffen Zörnig. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass wir ab jetzt die Sendung auch im Orgvorbis-Format zur Verfügung stellen. Orgvorbis ist laut Vorbis.com eine patentfreie Open-Source-Audio-Technologie. Mehr Informationen zu Orgvorbis und geeignete Player bzw. Plugins findet ihr auf www.vorbis.com. Und wo wir gerade dabei sind, mein Dank der Sendung geht diesmal an Michael Haller von Smelly Cat für ein kleines CGI, das die Downloads unserer Sendung misst. Doch nun erstmal genug geredet, hier kommt Florian Luckert mit den Linux News.
Und hier kommen die Linux News der letzten 14 Tage. Mozilla 0.9 erschienen. Zwei Wochen später als geplant ist die Version 0.9 des Mozilla Browsers erschienen. Die neue Version verspricht hauptsächlich eine erhöhte Geschwindigkeit gegenüber der Vorgängerversion. Mozilla 0.9 kann von mozilla.org heruntergeladen werden. KDE lässt abstimmen. Worauf sollen die Entwickler bei KDE 2.2 am meisten achten? Stimmt ab, was euch am wichtigsten ist. Dafür gibt es jetzt unter kde.com einen Wahlzettel. Linux-Kernel 2.4.4 erschienen. Der Kernel 2.4.4 wurde von den Kernel-Entwicklern freigegeben und steht nun zum Download bereit. Es wurden diverse Verbesserungen vorgenommen, unter anderem auch am USB-Support und am Reiser-Filesystem. Der Kernel kann von kernel.org geladen werden. Diese und mehr News findet ihr wie immer unter linux4us.de.
Alle Links zu den News findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Wer hat nicht einen älteren Rechner noch zu Hause rumstehen und würde ihn gerne als Router für das lokale Netzwerk verwenden? Ihr meint, das ist zu kompliziert? Dann hört euch mal den nächsten Beitrag an. Unser Neuer in der Radiotux-Redaktion, Patrick Ullmann, gibt hier nämlich sein Debüt und stellt euch das Mandrake Security Linux einmal genauer vor.
Wer hat nicht schon immer geträumt, einen alten Pentium-Rechner als Internet-Gateway zu verwenden, ohne einen Monitor für den Betrieb zu brauchen? Mandrake stellt eine Beta-Version von Mandrake Security Linux vor, einem auf Mandrake 7.2 basierenden Firewall-System. Es kann als Router und Firewall eingesetzt werden und wird übers Webinterface administriert. Zusätzlich beinhaltet das System bei Bedarf einen DHCP-Server und einen SQuid-Proxy. Daher ist es für Zoho Small Office Home Office sehr gut einsetzbar. Gegenüber der Alpha-Version gibt es nun noch ein funktionierendes Webinterface und eine über dieses konfigurierbare Firewall. Die Installation gestaltet sich sehr einfach, dank der grafischen Benutzeroberfläche. Man wird Schritt für Schritt durch die Installation geleitet, daher ist diese Distribution für Anfänger sehr gut geeignet. Ist die Installation einmal abgeschlossen, kann man nun mit dem Konfigurieren beginnen. Da diese übers Web erfolgt, ist es fast ein Kinderspiel. Natürlich kann die Konfiguration über eine verschlüsselte HTTP-Verbindung erfolgen, um Angreifern keine Möglichkeit der Umkonfiguration per Web zu geben. Das Hauptmenü des Webinterfaces ist in vier Bereiche gegliedert, nämlich System, Internet Access, Services und Monitoring. Im Menü System kann man die Netzwerkkarten konfigurieren, den Administrator-Account, das System-Logging und vieles mehr, das mit den Systemeinstellungen zu tun hat. Im Menü Internet Access kann man seine Internetanbindung einstellen. Unterstützt werden derzeit analoge Modeme, ISDN-Adapter, DSL und ADSL sowie Kabel und LANs, also alle normalen Verbindungsarten. Beim Menü Services kann man den DHCP-Server konfigurieren. Darüber hinaus kann man die Einstellungen für den SQuid-Proxy vornehmen. Im letzten Menüpunkt Monitoring kann man sich nette Diagramme und Auswertungen über den Netzwerk-Traffic anschauen. Alles in allem ist die erste Beta-Version von Mandrake Security Linux für Anfänger, die schnell und einfach ein Internet-Gateway mit Firewall einrichten wollen, eine tolle Sache. Schade, dass es nicht auf einem aktuellen 2.4er-Kernel basiert. Mandrake Security ist ein Open-Source-Projekt, das unter der GPL steht. Die Mitwirkung von weiteren Entwicklern ist ausdrücklich erwünscht. Dafür steht eine eigene Mailingliste zur Verfügung. Der Download ist derzeit anscheinend nur von ftp.free.fr möglich. Das war ein Beitrag von Patrick Ullmann.
Gesprochen wurde dieser Beitrag von Lars Becker. Wäre es nicht schön, während der Arbeit fernzusehen? Ob im Büro oder zu Hause? Mit TV-Karten ist dies möglich. Aber auch unter Linux? Ingo Ebel hat sich damit mal näher beschäftigt.
Heute geht's darum, auch unter Linux Fernsehen zu gucken. Wie immer beziehe ich mich auf die SUSE 7.1. Aber es gibt natürlich keine großen Unterschiede zu anderen Distributionen. Zuerst einmal gehe ich auf die Installation der Treiber ein und dann auf einige TV-Programme. Seit dem 2.2er Kernel ist BTTV fester Bestandteil. Somit ist die Konfiguration der Treiber ziemlich einfach. Trotzdem muss man noch etwas genauer über seine TV-Karte Bescheid wissen. Welchen Tuner hat die Karte oder welcher Soundchip auf der Karte zum Einsatz kommt. Ich werde etwas genauer auf die WinTV-Karten von Haupatsch eingehen. Es müssen eigentlich nur zwei wichtige Module geladen werden. Das erste für den Tuner, was mit dem Befehl modprobe tuner type ist gleich 1 passiert. Hierbei steht die 1 für einen Philips PAL Tuner, wie die meisten Karten in unserem Breiten ihn haben. Das zweite Modul wäre für den Soundchip auf der Karte, wobei zum Beispiel modprobe MSP 3400 für eine normale WinTV-Karte gelten würde. Andere Soundchips lassen sich meist mit Modprobe TV-Audio ansprechen. Auch der Radiochip und die Infrarot-Fernbedienung kann man unter Linux zum Laufen bringen. Mehr dazu steht in meinem Bericht zum Beitrag. Wer eine Digitalkarte einsetzt, hat es da schon etwas schwerer. Hier muss erst der neue BTTV-Treiber aus dem Netz geladen werden, welche man unter www.linuxtv.org finden kann. Dazu müssen die Kernelquellen installiert sein. Dann muss der Treiber entpackt und installiert werden. Läuft bis hierher alles fehlerfrei, sollte nach einem Neustart des Systems auch der Zugriff auf eine Digitalkarte funktionieren. Leider konnte ich das selbst noch nicht testen, da ich nur Besitzer einer Analogkarte bin. Fernsehprogramme. Ich selbst benutze KWinTV. Es bietet viel Umfang, so ziemlich genau den, den auch das Programm WinTV unter Windows zu bieten hat. Seine Scan-Funktion, Standbild, Ton leiser, lauter und aufzeichnen kann es natürlich auch. Ein weiteres Programm ist XAMTV, welches auch einen großen Umfang hat. Und wie bei Fernsteuerung lassen sich die beiden Programme auch steuern. Videotext lässt sich ebenfalls unter Linux nutzen. Hier steht das Programm Alle TV bereit. Wer also noch keine TV-Karte hat, sollte sich eine zulegen. Welche spielt dabei keine Rolle, solange man nur keine Exoten kauft und auf den Umfang, den man selbst braucht, achtet. Der eine will Radio, der andere eben nicht. So, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Fernsehen. Das war Ingo Ebel für Radio Tux.
Im TV wurde es zwar nicht übertragen, aber vor kurzem war die erste Zusammenkunft der Free Software Foundation Europe. Dieter Schmitz war da und stellt euch diese Organisation etwas genauer vor. Da er mangels eines Mikrofons diesen Beitrag nicht selber gesprochen hat, habe ich das für ihn getan. Ohne die 1984 von Richard M. Steinmann gegründete Free Software Foundation, kurz FSF, hätte es wahrscheinlich nicht eine so große Open-Source-Bewegung gegeben. Die bekanntesten Produkte der FSF sind das GNU-Projekt und die GPL-Lizenz, mit der freie Software überhaupt erst möglich wurde. Mit zunehmender Verbreitung der freien Software in Europa wuchs auch die Notwendigkeit, die Aktivitäten auf Europa zu beziehen. Dieses fanden auch Gregor Grewe, Peter Gawinski, Werner Koch und Bernhard Reiter und gründeten vor kurzer Zeit die FSF Europe, eine Schwesterorganisation der FSF. Die FSF Europe will für die weitere Verbreitung freier Software in Europa sorgen. Dieses soll durch folgende Punkte verwirklicht werden. Erstens, ein Konferenzzentrum für Presse und Politiker bereitstellen. Zweitens, öffentliche Präsentationstage und Vorträge bei Messen veranstalten. drittens Vorzüge freier Software den Firmen näherbringen und viertens den Einsatz freier Software auf dem Bildungswege fördern. Diese Punkte lassen sich leider nicht so einfach erledigen. Besonders Punkt 3 und Punkt 4 bedarf sicher der Mithilfe anderer. Die FSF Europe unterteilt sich in zwei grundlegende Teile. Erstens der sogenannte Hub und zweitens die Chapter. Der Hub besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und dem Head of Office. Der Hub ist für die gesamte Koordination verantwortlich. So werden Präsentationen festgelegt, Kontakt zu europaweiter Presse gepflegt, Merchandising-Artikel erstellt und natürlich auch Treffen geplant. Weiterhin besitzt jedes der drei großen Länder Europas, Deutschland, Frankreich und Italien, einen sogenannten Chapter. Dieses besteht aus je einem Kanzler und einem Vizekanzler. Der Chapter übernimmt die lokale Koordination von Projekten, Meetings und Präsentationen, pflegt den Kontakt zur Presse, kommerziellen Firmen, Entwicklern sowie auch zu den Politikern. Soweit zur Hierarchie. Es werden auch in regelmäßigen Abständen informelle Treffen abgehalten, wobei bei den Meetings zwischen europaweiten und lokalen Treffen des jeweiligen Chapters unterschieden wird. Alle Treffen sind absolut öffentlich und können zum Reinschnuppern und Talken besucht werden. Wenn gerade keine Treffen in Aussicht stehen, läuft die Planung über eine der verfügbaren Mailinglisten. Wie der Zufall es will, fiel das Europatreffen und das Treffen des deutschen Chapters auf denselben Tag. Das Treffen fand in der Villa Vogelsand statt, die von Reinhard Wiesemann freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Es hatte einen rein informellen Charakter. Besucher konnten Fragen stellen und sich mit den Mitgliedern der FSF Europe austauschen. Später am Abend wurde dann noch ein bisschen über die weitere Planung gesprochen. Zum Abschluss kann man sagen, dass das erste Treffen wirklich ein Erfolg war. Wie ich schon angesprochen habe, ist auch die FSF Europe auf Mithilfe angewiesen. Aber wie kann man helfen? Zuerst einmal sollte man sich auf die Mailingliste eintragen. Dort kann man Vorschläge, Fragen und vieles mehr loswerden. Oder man kann auch einfach nur lesen. Auch eine ganz wichtige Sache ist die Verbreitung. Also einfach mal anderen über die FSF Europe und freie Software erzählen. Oder einen Bericht oder eine Reportage über die Organisation schreiben. Weiterhin kann man auch bei Präsentationen seine Hilfe anbieten, bei Messen auf den Stand helfen oder aber auch spenden. Mehr Infos dazu findet ihr auf den Seiten der FSF Europe im Internet. Das war ein Beitrag von Dieter Schmitz. Wer möchte nicht gerne einmal seine eigenen Programme schreiben? Und dann sollen sie natürlich auch gut aussehen. Im Buch KDE und Qt-Programmierung wird, wie der Name schon sagt, die Programmierung von KDE und Qt-Programmen erklärt. Und dieses Buch schauen wir uns jetzt einmal an.
Eine der erfolgreichsten Benutzerumgebungen unserer Zeit ist sicherlich KDE. Basierend auf der Qt-Bibliothek der norwegischen Firma Trolltech bietet es einen großen Komfort sowohl für den Anwender als auch für den Programmierer. Und was liegt für einen Programmierer da näher, sich einmal mit dieser mächtigen Bibliothek und jener Oberfläche zu beschäftigen? Vor allem, da die meisten Linux-Distributionen alle Werkzeuge zum Schreiben von KDE und Qt-Programmen gleich mitliefern. Diesem Thema hat sich Burkhard Lehner in seinem Buch KDE und Qt-Programmierung angenommen. Dieses knapp 800 Seiten starke Hardcover-Buch ist mittlerweile schon in der zweiten Auflage erhältlich. Um es vorwegzunehmen, Programmieranfänger sind mit diesem Buch nicht sehr gut beraten. Es ist doch schon einige grundlegende Erfahrungen mit C++ unter Linux voraus. Lehner beginnt sein Werk mit einer kurzen Einführung zu Qt, KDE und deren Lizenzbestimmungen. Danach darf natürlich das berühmte Hello World Programm nicht fehlen. Dieses wird sogar gleich zweimal geschrieben, in einer Qt- und in einer KDE-Version. Beide Versionen werden dabei gut und umfangreich besprochen. Auf gut 200 Seiten folgt dann das dritte Kapitel, welches sich um die Grundkonzepte von Qt- und KDE-Programmen kümmert. Von der vielen Theorie sollte man sich dabei jedoch nicht abschrecken lassen. Hier werden die Grundsteine eines jeden KDE- und Qt-Programms ausführlich besprochen. Wie zum Beispiel die Programmstrukturen, Events und die grafischen User-Interface-Elemente. Nach diesem Kapitel sollte man mit ein bisschen Übung schon die ersten besseren Programme unter Qt und KDE schreiben können. und so wundert es nicht, dass es nun richtig ans Eingemachte geht. In Kapitel 4 geht es um Netzwerkfunktionen, Druckerfunktionen, Internationalisierung, Grafikprogrammierung und vielem mehr. Im vorletzten Kapitel werden kurz Hilfsmittel für die Programmerstellung angerissen. Dieses aber nicht sonderlich ausführlich. In Anbetracht der Vielfalt dieses Themas kann man darüber aber hinwegsehen. Im letzten Kapitel gibt es dann noch Beschreibungen zu den wichtigsten Klassen in KDE und Qt. Zu vielen Punkten im Buch gibt es natürlich Übungsaufgaben. Und damit daran niemand verzweifelt, sind im Anhang auch die Lösungen zu finden. Alle Listenings sind auf der beiliegenden CD samt Makefiles enthalten. Ebenfalls findet man mittlerweile nicht mehr ganz aktuelle Versionen von KDE, KDevelop und Qt. Hier lohnt ein Blick auf die Homepages der Projekte bzw. auf aktuelle Heft-CDs. Alles in allem bekommt man mit dem Buch KDE und Qt-Programmierung einen recht umfangreichen Einblick in die Entwicklung von grafischen Qt-KDE-Programmen unter Linux. Der Preis von 100 DM ist angebracht. Wer C++-Erfahrung hat und schon immer einmal Qt- bzw. KDE-Programme schreiben wollte, kann ohne Bedenken zugreifen. Mehr Informationen und einen Bestelllink findet ihr natürlich auf unserer Homepage.
So, das war es dann auch schon wieder. Kritik und Lob und alles andere könnt ihr an info@radiotux.de schreiben. Beiläufig sei noch erwähnt, dass wir mit der nächsten Sendung schon die 5 erreicht haben. An dieser Sendung waren beteiligt Dieter Schmitz, Patrick Ullmann, Lars Becker, Ingo Ebel, Florian Luckert und natürlich auch der Moderator dieser Sendung, Steffen Zörnig. Radiotux Sendung 5 erscheint am 27. Mai 2001. Ich verabschiede mich, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und wünsche euch 2 wunderschöne Maiwochen. Tschüss!